Amerika und Europa wählen. Beobachtungen diesseits und jenseits des Atlantiks. Im Juni wählt Europa, im November die Vereinigten Staaten von Amerika. Man muss weder Drama Queen noch Drama King sein, um beiden Wahlen eine große Relevanz für die Weltpolitik zuzugestehen. Ralf Siener war in Brüssel und Washington Korrespondent, ist Journalist ein Leben lang und gern gesehener Vortragsredner auf den Bühnen der Republik. Auch heute sprechen Ralf und ich wieder über die weltpolitische Lage, darüber, was ein persönliches Treffen mit Donald Trump mit und ohne Erinnerungsfoto kostet, warum ein Blick in die Monroe-Doktrin, ein Ohr am Radioprogramm von Rush Limbaugh und ein Gespür für die Macht der Evangelikalen dabei helfen können, The Land of the Free and the Home of the Brave besser zu verstehen. Ein Gespräch über die Macht rechter Thinktanks, Truckern in den Flyover-States, der Republikaner im Kongress und Europas, wenn es sich entscheidet, endlich erwachsen zu werden. Ralf Siener, hier im Podcast oder auf Ihrer Bühne als Keynote-Speaker, damit uns nahe geht, was uns angeht. Lieber Ralf, ich freue mich, dich wiederzusehen. Unser letzter Podcast ist noch gar nicht so lange her. Wir machen fleißig weiter, weil wir uns überlegt haben, die US-Wahl in diesem Jahr am 5. November, um genauer zu sein, die wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Und wir haben beschlossen, wir treffen uns jetzt ein bisschen häufiger. Und auch deswegen, weil wir beim letzten Mal eine ziemliche Weltreise gemacht haben, die ja nicht bei den USA stehen geblieben ist. Aber wir fangen jetzt wieder in den USA an. Und wir wollen so ein etwa halbstündiges Format etablieren, in dem wir recht regelmäßig uns zusammensetzen und uns die Weltgeschichte, die politische Weltgeschichte ein wenig genauer anschauen. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das gemeinsam diese Reise fortsetzen.
Me too.
Das ist sehr schön. Und fangen wir heute mit an, um das Format ein bisschen zu etablieren. Hintergrund ist ja auch, dass du in deinen vielfältigen Rednertätigkeiten immer wieder Vorträge zu politischen Themen hältst und die bestechen neben deinem Wissen, der Unterhaltsamkeit, auch durch die Aktualität und dass eigentlich kein Vortrag dem vorherigen Vortrag gleicht. Und deswegen wollen wir das in dem Format auch so ein bisschen hier etablieren. Mhm. Ja, wir fangen aber in den USA an, weil nächsten Montag, das ist der 25. März, das heißt, wenn der Podcast gehört wird, das muss man an der Stelle sagen, wir sind jetzt ja sehr aktuell, ist es wahrscheinlich schon gelaufen, ein wichtiger Termin ansteht in New York und wo der durchaus die Zukunft von Donald Trump beeinflussen wird.
Genau, es geht um den symbolträchtigen Trump Tower und ob er nun gefändet wird oder nicht, weil Donald Trump, wir wissen es, ja verschiedene Strafverfahren am Hals hat und Strafzahlungen zu leisten hat in vielfacher Millionenhöhe. Und das wird für ihn ein Problem. Also was geschieht bis Montag? Bekommt er das Geld noch zusammen, ohne den Trump Tower irgendwie einbringen zu müssen oder nicht? Und das ist ganz interessant zu sehen, dass seine Anhänger jetzt schon mobil machen und sagen, hier, der wird enteignet von dieser fürchterlichen New Yorker Staatsanwältin und die will ihm auch noch sein Mar-a-Lago klauen und der wird homeless und alles ganz grauenhaft und Hexenjagd und so weiter. Das sind natürlich auch die Leute, die wirklich sozusagen mental seinen Ring geküsst haben. Und das sind die, die auch wirklich sagen, es beginnt nach der christlichen Zeitrechnung eine neue Zeitrechnung mit Trump. Ja. Also Trump begründet wirklich ein neues, also dieser Geisteszustand ist das. Aber das wird spannend am Montag. Es ist insgesamt bei Donald Trump so, dass seine Haushaltskasse nicht besonders üppig mehr gefüllt ist, vor allen Dingen seine Wahlkampfkasse nicht. Mir ist aufgefallen, dass was die Spenden angeht, also sein Gegenspieler Joe Biden deutlich vorn liegt, hat doppelt so viel in der Kasse.
Okay.
Und das hat jetzt Trump-Anhänger alarmiert, also die Investmentbanker, die auf seiner Seite sind, die Immobilieninvestoren. Und auch einige Ölmagnaten haben sich jetzt zusammengeschlossen, um diesen Rückstand etwas zu kompensieren. Trump selber ist auch sehr kreativ geworden. Du könntest im Grunde genommen auch mal einen Podcast mit ihm produzieren, Michael. Ja. Und zwar müsstest du aufbringen einmal einen Flug von Düsseldorf nach Florida. oder wo immer ihr euch treffen wollt. Und du müsstest $814.600 dabei haben. So teuer ist es nämlich, das köstliche Vergnügen zu haben, mit Trump höchstpersönlich bei Tische zu sitzen.
Ach, ja, ja.
Das hat er jetzt angeboten, kann man nachlesen in der Financial Times. Wer pro Person mindestens $814.600 überweist, wie auf die Summe gekommen ist, weiß ich nicht, der darf mit ihm essen. Ob das jetzt ein sehr einsames Candlelight-Dinner für ihn letztlich wird oder ganz allein mit Tschüss, keine Ahnung. Wenn du ein Foto mit ihm machen möchtest, $250.000, kein Problem. Das heißt, er ist im Moment sehr kreativ darin, Spenden zu sammeln, was zeigt, er hat es nötig.
Okay. Gut, dann muss ich vielleicht auch noch seine neuen Sneaker tragen, denn er hat ja auch vor ein paar Wochen den Trump-Sneaker auf den Markt gebracht.
Ja.
Also genau, dann lege ich da auch noch ein bisschen was an.
Du kriegst übrigens, Michael, wenn du diese Foto-Opportunity machst, dann kriegst du auch noch ein Bildband von ihm mit dem Titel Our Journey Together. Also es ist wirklich ein bedrohliches Angebot.
Ja.
Und die Zeiten sind ernst.
Ich glaube, ich verzichte.
Ja.
Ja, tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Tag. Es ist ja schon interessant, dass es so aussieht, zumindest zum heutigen Tage, dass er Schwierigkeiten haben wird, die Kaution aufzubringen, die er sich ja eingehandelt hat. Also vielleicht um den Vorwurf auch nochmal an der Stelle zu benennen. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass er scheinbar Angaben zu seinem Vermögen gemacht hat.
Immobilienwert zu hoch angesetzt.
Genau,
und dadurch halt Trump Tower, sein Apartment.
Genau, und dann günstigere Kredite bekommen hat, als er bekommen hätte, wenn er denn sein tatsächliches Vermögen angegeben hat. Und ich glaube, die Kautionssumme wurde, glaube ich, auf, du hast es ja ein bisschen schon umschrieben, ich glaube 350 Millionen Dollar plus dann Zinsen.
Ja.
Also haben wir schon einen ordentlichen Betrag beisammen. Ja, wo wir gerade bei der Tagespolitik sind. Es gab ja natürlich, also wenn Donald Trump redet, dann ist ja eine martialische Sprache keine Seltenheit. Also er hat ja dann auch im Rahmen, da ging es glaube ich um eine Automobilfabrik in Mexiko, dann ging es wieder um Zölle von 100%, die auf jedes Auto erhoben würden, was die Chinesen liefern würden. Und genau, und ohne ihn als Präsidenten würde es dann ein Blutbad geben, so hat er sich ausgedrückt.
Ja.
Das ist natürlich... Du hebst den Finger, deswegen...
Das erinnert mich, Michael. Ältere erinnern sich ja gerne an meine Zeit in Washington und an meine Zeit in Brüssel. Ich weiß, ich habe einen Obama erlebt, der immer sich sehr auch für die amerikanische Autoindustrie eingesetzt hat, versucht hat, Detroit zu rennen, aber der nie auf die Idee gekommen wäre, jetzt chinesische oder europäische, vor allen Dingen deutsche Wagen mit Strafzöllen zu belegen. Undenkbar. Bei Trump war es anders. Als ich in Brüssel als Korrespondent war, habe ich erlebt, wie Trump plötzlich VW zu einem nationalen Sicherheitsrisiko erklärt hat für die USA, um so einen Vorwand zu haben, Strafzölle zu erheben von deutschen Autobauern. Er wollte keine VW und BMW und Porsche und Mercedes mehr auf der Fifth Avenue sehen und wollte da bis zu, ich glaube, 20% draufknallen. Und das wäre für die europäische und vor allen Dingen für die deutsche Autoindustrie ein Desaster geworden. Ja. Und ich weiß noch sehr gut, wie die deutsche Autoindustrie wirklich den Atem angehalten hat. Und das war so ein Verfahren von Trump damals, Dinge, die gar nichts miteinander zu tun haben, zu kombinieren. Also die Gefährdung der nationalen Sicherheit mit dem Import von deutschen Autos, irre. Ich weiß noch, Emily Haber, die deutsche Botschafterin jetzt nach Berlin, die ist darüber verzweifelt. Und es war, das muss man an der Stelle mal sagen, damals Jean-Claude Juncker aus Brüssel, der zu Donald Trump hingefahren ist und gesagt hat, no way. Das wird nicht passieren, das wirst du nicht machen. Und ihm intelligentes Angebot gemacht hat, du darfst mehr LNG-Gas aus deinen Rednet-Steaks zu uns liefern nach Europa und dafür lässt du den Blödsinn sein. Und da hat Juncker sich damals mit durchgesetzt. Ja, aber das ist gerade noch mal gut gegangen. Und insofern sieht man, welche Gefahr es auch für unsere Industrie hätte, wenn Trump gewinnen würde.
Ja, du hast ja gerade deine Zeit erwähnt in Washington. Auch das ist ja vielleicht für eine politische Einordnung noch mal ganz spannend. Das Politik findet ja selten so im luftleeren Raum statt. Du hast gerade gesagt, die Älteren werden sich erinnern. Du warst ja vor Ort in Washington, als Donald Trump Präsident geworden ist. Oder warst du da schon in Brüssel?
Nee, da war ich schon in Brüssel.
Also ich habe
Trump, du hast völlig recht, ich habe Trump sozusagen aus Brüssel erlebt. Also ich habe seine Auftritte in Brüssel bei der NATO, wo er Stoltenberg gesagt hat, ihr seid ja des Wahnsinns, ja, die Deutschen machen Nord Stream 2, geben sich Putin in die Hände und wir Amerikaner sollen sie auch noch verteidigen und das Geld dafür sollen wir auch noch bezahlen. Also ich habe Trump aus der Brüssel-Perspektive und ich habe in der Tat, genau wie du sagst, in Washington Obama erlebt.
Ja. Jetzt ist ja eine Frage, die man vielleicht mittlerweile vernachlässigt, weil man sich ja selbst an eine Figur wie Donald Trump in der Politik gewöhnt hat, also so wie man sich auch an andere Figuren in der Politik gewöhnen muss. Aber bevor Donald Trump ernsthaft überhaupt angetreten ist, also in die Politik zu gehen, ich habe letztens übrigens noch ein interessantes Interview mit ihm gesehen aus den 80er Jahren.
Als junger Mann.
Als junger Mann, wo er darüber...
Fernsehmoderatoren ihn fragt.
Genau. Und ob er sich das vorstellen kann. Und also auch das interessant. Aber man hat sich ja... Also es gab ja diese berühmte Folge auch bei der Zeichentrickserie Die Simpsons, als Donald Trump dann tatsächlich auch Präsident war. Und das war ja immer im Grunde genommen, es war eine Satire, es war eine Persiflage, niemand hat sich das vorstellen können. Du warst ja in den USA. Was ist eigentlich so dein Blick darauf, wie jemand wie Donald Trump es schaffen konnte, nicht nur sich innerhalb der Republikanischen Partei als Spitzenkandidat durchzusetzen, sondern es sogar zu schaffen, amerikanischer Präsident zu werden?
Ich glaube, dass Trump natürlich im gewissen Sinne ein Symptom ist. Ein Symptom für das, was lange anlag. Barack Obama als der erste schwarze Präsident, sehr intellektuell mit Eliteabschlüssen, war, glaube ich, für viele Republikaner ein Albtraum. Viel mehr als wir das damals gedacht haben. Wir haben in Washington die Republikaner gesehen, die aus den ganzen USA nach DC kamen, um auch Obama zu feiern als ersten schwarzen Präsidenten, auch wenn er ihr politischer Gegenspieler war. Und haben gedacht, oh, sogar die Republikaner sind begeistert. Ja. Das war aber ziemlicher Blödsinn. Und mir ist zum ersten Mal das so ein bisschen aufgefallen, als Obama dann auf Granit biss bei all seinen Reformprojekten, vor allen Dingen bei der Gesundheitsreform. Und wo das Konzept des damaligen Abgeordneten Newt Gingrich aufging, wir werden... vor allen Dingen, wenn ich Speaker bin, alles sabotieren. Wir werden alles ablehnen. Und wir werden im Grunde genommen den Kongress zu einer quasi dysfunktionalen Veranstaltung machen. Und das ist seit mittlerweile, muss man sagen, schon fast Jahrzehnten so, dass so eine Art Fundamentalopposition da geübt wird und Destruktion, die Trump natürlich perfektioniert hat, jetzt kürzlich, als es um das Hilfspaket für die Ukraine ging, aber die da angefangen hat. Und wenn man nach den Wurzeln sucht, sagt Trump ist im Grunde genommen ist ein Symptom für das Erodieren des amerikanischen Systems, für das immer schwächer werden der Checks and Balances und so weiter. Da muss man sagen, es hat auf der publizistischen Seite aus meiner Sicht angefangen im Radio. Ich sage das nicht, weil ich Radiomensch bin, sondern weil Radio in den USA eine große Rolle spielt, gerade in den Flyover States unter den Truckern. Und Rush Limbaugh zum Beispiel als Radiomoderator, als Ultrarechter, sozusagen ein Donald Trump im Reklamformat vom Dauermikrofon, genau diese Mentalität vorbereitet hat. Und auch viele Leute, die im IT-Bereich durchaus intelligent und so weiter, technisch intelligent sind, sich von dem haben einreden lassen, diese America-First-Haltung und weg mit den Eliten und ihr werdet nur betrogen und die Demokraten sind ein einziges Pack, das sich nur noch für die Rechte von Minderheiten einsetzt und nicht mehr für die Rechte von anderen. Das ist wirklich durch solche Leute wie Rush Limbaugh und natürlich durch Fox News etc. pp. Entscheidend vorbereitet worden. Und Newt Gingrich mit dieser Ankündigung, ich werde sie total sabotieren, hat das sozusagen auf der politischen Ebene aufgegriffen. Und Obama sah ja teilweise auch alt aus, obwohl er noch so jung war, weil er so viele Konzessionen machen konnte, auch seine Gesundheitsreform abspecken musste und. Da kündigte sich das an, da hätten und eigentlich bei uns die Alarmglocken schrillen müssen. Haben sie nicht getan, selbst 2016 haben ja viele von uns nicht geglaubt, dass Trump es wird. Wir haben diese Krisensymptome übersehen und ich glaube, im Grunde genommen tobt im Moment... Also wenn man es jetzt auf eine geschichtsphilosophische Dimension heben will, ein Wettkampf, welches System eigentlich letztlich den Zuspruch findet. Ein autoritäres System mit der Effizienz, die natürlich autoritäre Systeme mit sich bringen können. Mhm. Oder ein demokratisches System. Das ist ja der Wettkampf, der sozusagen auf der Weltbühne tobt, ne? Also mit China, mit Ungarn, illiberale Demokratie und. Und eben dem Konzept der anderen Seite. Das ist, glaube ich, der grundsätzliche Kampf, der gefochten wird. Und das viel länger, als wir das wahrhaben wollen.
Ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. Was ich daran so spannend finde, weil du das gerade nochmal beschrieben hast, Flyover States, rechts... dieses America First-Thema, wo wir gerade bei geschichtsphilosophisch sind, auch das kein neues Thema, also auch das gab es ja schon, also auch vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab eigentlich immer das Ringen in den USA auch, inwieweit sollen wir eigentlich unserem Sendungsbewusstsein folgen oder inwieweit sollen wir uns auf uns selbst konzentrieren. Interessant bei Trump ist eigentlich, dass er beides irgendwie zusammenmixt. Einerseits, auch da gibt es ja viele Einblicke drin, wie nah Donald Trump dann doch auch an den Evangelikalen dran ist, die ja auf der theologischen, auf der religiösen Ebene in den USA eine große Rolle spielen. Und andererseits kombiniert er das aber mit einer America First Logik, die eigentlich weit weg ist von einem Sendungsbewusstsein, wie es ja eigentlich auch die evangelikale Bewegung hat. Interessant daran finde ich das, und das ist vielleicht was, was Trump auszeichnet, also was sein politisches Geschick ausmacht, dass er in der Lage ist, all die Dinge zusammenzurühren, die ihm viele Stimmen ermöglichen.
Richtig, also ja. Die Evangelikalen hatten natürlich durch diese Anti-Abtreibungskampagne ganz auf seiner Seite, völlig richtig. Und er hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das Supreme Court von Leuten besetzt wird, die im Grunde genommen seiner Ideenwelt sehr stark zuneigen. Auch das ist natürlich ein Punkt, der die Machtbalance in den USA entscheidend verändert hat, für ganz lange Zeit verändert, selbst wenn er diese Wahl verliert. Sollte. Also insofern der Kongress, wenn man so will, fällt aus weitgehend als Kontrollinstanz. Der Supreme Court ist geschwächt. Das ist schon interessant und er hat ja auch sozusagen eingebracht in die Debatte, ich bin kein Kriegshansel, nicht? Also ich mache das nicht mehr. Dieser Afghanistan-Abzug, der ja sehr überstürzt dann unter Joe Biden durchgeführt worden ist, ja von ihm eingeleitet worden. Und er lässt ja auch keinen Zweifel daran, dass Taiwan, sollte es da zu einem Konflikt kommen und sollte es da zu einer Annexion durch China kommen, nicht sein primäres Interesse ist. Ne? Also der Real Estate Taiwan interessiert ihn einen ziemlichen Scheißdreck auf Deutsch gesagt. Das heißt, er geriert sich so als derjenige, der möglichst wenig in Krieg investieren will, der die Brücken verschönern will und die Welle gegen die Immigration baut. Auch das ist natürlich ein Riesenthema, das wir auch unterschätzt haben in den USA, wie auch hier in Europa, was sich da eben an der Grenze zu Mexiko abspielt und die haitianischen Gangs, die rüberkommen und. All das fügt er zu einem Gebräu zusammen. Das Heikle an Trump ist, dass man in seinem Reich des Irrsinns gar nicht weiß, woran man letztlich sein wird. Wenn es zu einem Konflikt käme, China-Taiwan, wüsste man nicht, wird er tatsächlich sagen, Taiwan interessiert mich nicht, sollen die Chinesen doch machen? Oder kommt es dann doch zu einer erratischen Handlung? Das ist völlig unkalkulierbar. Nicht? Bei Biden sieht man, dass er sich um das, was man so strategische Ambiguität nennt, bemüht ist, dass er die Chinesen im Unklaren lässt, wie weit er gehen würde, um ihnen Angst zu machen, um sie davon abzuhalten. Aber bei Trump weiß man es nicht. Man weiß nur eines, wahrscheinlich würde er der Ukraine sehr schnell deutlich weniger Waffen liefern, um es mal vorsichtig zu sagen, was ein Signal an China wäre, du kannst hier Taiwan packen. Nicht? Also wenn Putin sich die Ukraine packen kann, weil Trump alles sabotiert, was sie auch nur ansatzweise verteidigungsfähig machen würde, dann wäre das ein sehr klares Signal an China.
Ja. Ich habe... Also, weil du das gerade gesagt hast, also man weiß nie so ganz genau, was er macht. Also was mir aufgefallen ist, letztlich noch meine Lektüre zum Thema Israel. Auch da ja interessant, er verlegt damals die Botschaft, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem,
ja.
Macht damit ein eindeutiges Statement, weil sowohl die Palästinenser als auch die Israeli Jerusalem als ihre Hauptstadt beanspruchen. Ganz klare Statements und im Hintergrund lancierte er aber dann die Abraham Accords, also wo er wirklich ja versucht, mit auch mit einfachen Mitteln, kann man sagen, aber eine Annäherung zwischen den arabischen Staaten und Israel zu erreichen, was ja auch bis zum Überfall der Hamas am 7. Oktober des letzten Jahres gut funktioniert hat. Also auch da, man weiß nie so ganz genau, was er treibt. Man weiß aber, dass er gerne natürlich sich auch als jemand geriert, der Deals macht und wo du das vorhin erwähnt hast, also vielleicht als kleine Fußnote, das war mein Lieblings-YouTube-Kommentar letzte Woche, als es auch wieder darum ging, wenn die Europäer nicht bereit sind, ihre Bills zu zahlen für ihre NATO-Mitgliedschaft, dann hätte er überhaupt gar kein Problem, Europa Putin zu überlassen. Das war im Grunde genommen die Aussage dahinter. Und mein Lieblings-YouTube-Kommentar bezog sich darauf, muss er gerade sagen, seine Bills bezahlen vor dem Hintergrund, dass er gerade auch die 450 Millionen nicht aufbringen kann.
Aber das ist auch wieder spannend, wie er jetzt schlitzohrig hingeht und sagt, Freunde, das war ja nur ein Scherz von mir. Ja. Ich will ja einfach die nur motivieren zu zahlen. Und seht her, seitdem ich die bedrohe, die NATO, und sag, ich krümm keinen Finger, wenn irgendwie Estland von Putin besetzt wird, fangen die plötzlich an zu bezahlen. Also ich bin einfach ein genialer Geschäftsmann und das war eigentlich nur im Grunde genommen propedeutik. Also es ist in der Tat so, ich glaube, dass er bei vielen Punkten selber gar nicht weiß, was er will, dass das sehr intuitiv ist. Auch die Heritage Foundation, die ihm ja für alles Papiere geschrieben hatte, ist ja daran verzweifelt, 2016, als er an die Macht kam, dass er nichts befeucht hat, dass er völlig unkontrollierbar war. Und das macht ihn eben für die Welt so schwer aushaltbar. Auch jetzt bei der NATO rudert er wieder zurück. Man weiß es überhaupt nicht. Es weiß niemand. Klar ist nur, er hat sich für den Fall seines Sieges eine Liste ausarbeiten lassen von 10.000 Leuten, die er sofort einsetzen könnte in der Administration, in den Ministerien. Das heißt, es wären keine Erwachsenen mehr im Raum, die aufpassen würden, dass das Schlimmste verhindert wird.
Ja.
Und das ist natürlich irritierend.
Heritage Foundation ist vielleicht auch nochmal ein gutes Stichwort, weil die ja auch, das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen, zumindest was jetzt die innenpolitische und außenpolitische Ausrichtung angeht, ja nach wie vor als Think Tank im Hintergrund fungieren. Also die haben sozusagen noch nicht ganz aufgegeben, dass irgendwann ihre konservativen Ideen auch tatsächlich von Trump umgesetzt werden.
Ja, wobei man sagen muss, Michael, dass die Heritage Foundation von heute nicht mehr die von 2016 ist.
Ja,
also die Leute, die damals noch über eine Restverantwortlichkeit und ein resttransatlantisches Denken verfügen. Die sind alle weg. Also auch da wurde klar Schiff gemacht.
Tabula rasa gemacht.
Ja, genau. Wie bei den Republikanern auch. Ne? Also wo wir eben gesprochen haben, man hat das alles angefangen. Also die Republikaner bestehen nur noch aus den Newt Gingriches und differenziertere Figuren wie Mitt Romney damals, ne? Der Präsidentschaftsbewerber im zweiten Rennen gegen Obama oder Liz Cheney, die berühmte Liz Cheney, die Tochter von Dick Cheney, dem republikanische Vordenker, sind alle kaltgestellt. Also es ist wirklich eine Art stalinistische Reinigung in amerikanischem Gewande, dass wirklich nur noch die Leute, die Trump bedingungslos folgen, da sind. Alle anderen wurden weg eskamotiert. Und die heimlich im Kopf noch seine Gegner sind, wagen es nicht mehr zu sagen, weil sie einfach Angst haben.
Ja. Dann vielleicht nochmal, um einen geschichtlichen Aspekt einzubringen. Ich bin also bei meiner Recherche nochmal über die sogenannte Monroe-Doktrin gestolpert. Ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, geht zurück auf James Monroe, den ehemaligen Präsidenten der USA, Anfang des 19. Jahrhunderts. Auch da, wie gesagt, gab es schon America First. Es gab Amerika den Amerikanern. Interessanterweise leben wir natürlich in einer völlig anderen Zeit, als die Europäer auch noch natürlich eine andere Rolle gespielt haben. In der Monroe-Doktrin heißt es nämlich, es geht einerseits darum, dass wir uns raushalten als Amerikaner, also eben nicht intervenieren, beispielsweise in europäische Konflikte. Und der zweite Absatz ist auch interessant, dafür verbieten wir uns auch, dass die Europäer hier bei uns vor Ort tätig werden. Wir erinnern uns, die Europäer waren natürlich damals noch als Kolonialherren weitaus mächtiger, als Europa es heute ist. Daher meine Frage vielleicht auch an dich, weil du ja in Amerika auch gelebt hast. Wie ist eigentlich der Blick in den USA auf Europa?
Ja, also der von Donald Trump ist natürlich der, dass er sagt, also einerseits spucken die uns hier wirtschaftlich in den Kaffee mit ihren tollen Autos und die werde ich eben durch Strafzölle platt machen. Andererseits sind die Europäer völlig unverantwortlich, liefern sich Putin aus und so weiter und lassen uns die Sicherheit bezahlen. Und wir wenden immer 3% unseres Bruttoinlandsprodukts auf und die kommen noch nicht mal auf 2 und so weiter. Also da ist völlig klar, dass er Europa sehr geringschätzig betrachtet und auch nicht als ein Kontinent, der irgendwie die USA stärken könnte.
Ja.
Das ist bei Biden ja nun deutlich anders, der noch eine deutlich transatlantische Beziehung hat. Aber ich glaube, grundsätzlich ist Amerika auf dem Weg, diese Rolle des Weltpolizisten abzugeben. Und das zeigt ja dieser doch sehr schnelle Abzug aus Afghanistan und auch nach dem Irak-Desaster ist das Interesse daran, diese Rolle noch zu spielen und zu intervenieren, sehr, sehr klein. Dass jetzt in der Ukraine unter Biden immer noch versucht wird, hier Waffen zu liefern, hängt unter anderem damit zusammen, dass die Amerikaner einen Vertrag mit der Ukraine haben, das Budapester Memorandum, wo sie der Ukraine vor vielen Jahren versprochen hatten, ihr gebt eure Atomwaffen ab und wir kümmern uns dann um eure Sicherheit. Das hat ja auch Russland mal unterschrieben, makabrerweise, und viele andere, die Briten und so weiter und so weiter. Und die Amerikaner wissen, dass sie dieses Memorandum unterschrieben haben und versuchen sozusagen, das jetzt zu erfüllen, um der Welt zu signalisieren, hier, wenn wir so etwas zusagen, dann gilt das auch. Punkt 1, Punkt 2. Sie tun es mit Blick auf China, um denen ein Signal zu geben, passt auf mit Taiwan. Wir kümmern uns sozusagen, wir gucken nicht einfach nur passiv zu. Und drittens profitiert natürlich auch die amerikanische Rüstungsindustrie davon. Aber insgesamt soll einen die Ukraine-Hilfe nicht blenden. Der Pivot to Asia, die Hinwendung nach Asien, das habe ich damals in den USA ja deutlich erlebt, ist ganz klar, auch unter Obama. Ja. Und wir haben letztes Mal kurz darüber gesprochen, Robert Gates, Verteidigungsminister von Obama in Brüssel, ganz klar sagt, Freunde, werdet erwachsen. Ihr Europäer müsst erwachsen werden. Und das ist, glaube ich, wirklich der Punkt, Michael. Egal, ob es Biden nochmal wird, auch ein Biden 2 würde natürlich anders agieren nochmal als ein Biden 1. Und ein Trump 2 wäre ganz unberechenbar. Europa muss wirklich verteidigungspolitisch und in jeder Beziehung erwachsen werden. Das ist eine riesen Nummer. Wir haben einen wahnsinnigen Verteidigungsetat, viel größer als der von Russland, die EU. Jedes Land entwickelt seine Hubschrauber für sich hin, seine Panzer und Maschinengewehre und nichts passt zusammen. Also von diesem nationalen Egoismus müssen wir extrem schnell runterkommen. Es geht nicht darum, morgen die europäische Atombombe zu bauen, aber es geht darum, wirklich zu erkennen, was Sache ist, dass wir diesen Schirm nicht mehr haben. Das ist vorbei.
Dann lass uns doch, wir haben ja gesagt, wir machen heute mal nur eine halbe Stunde. Jetzt haben wir noch 5 Minuten, wenn ich gucke. Lass uns doch diese 5 Minuten nochmal dafür nutzen, vielleicht jetzt wirklich den Sprung nochmal nach Europa zu wagen. Vielleicht haben wir da ja auch ein ganz gutes Thema schon für unseren nächsten Podcast. Wir haben das beim letzten Mal ja schon angerissen. Wir haben im Moment in Deutschland sicherlich eine sehr harte Auseinandersetzung gerade. Was bedeutet es eigentlich wirklich, die Ukraine zu unterstützen? Wir haben jetzt in der letzten Woche nochmal das Thema Einfrieren eines Konfliktes gehabt. Das war die Aussage von Mützenich. Die Frage, was soll das eigentlich letztendlich bedeuten? Es wird darum gerungen. Natürlich brauchen wir einerseits die Bereitschaft, weiterhin zu verhandeln. Wir brauchen aber auch die Stärke, überhaupt eine militärische Stärke, um überhaupt eine Verhandlungsposition zu erreichen. Das haben wir hier hinlänglich erläutert. Wir werden ja aber dieses Jahr auch eine Europawahl haben. Das heißt, das, was du gerade angesprochen hast, dieses Erwachsensein, zeigt sich ja möglicherweise auch nochmal in der Europawahl, die auf uns zukommt. Also wer da überhaupt dann auch gewählt wird, von wem, also das ist ja auch eine Frage der Wahlbeteiligung, die uns da auch nochmal umtreiben darf. Also wie sehr haben wir Europa eigentlich als eben einen erwachsenen politischen Verbund überhaupt auf dem Schirm? Oder geht da nur jeder Zehnte überhaupt zur Wahl? Und wen wählen wir da überhaupt? Und was wählen wir so in der Ausrichtung? Vielleicht hast du da ja auch noch 2, 3 Ideen gerade in deinem Kopf.
Also es ist ja so, dass man bei der Europawahl die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments mitbestimmt. Wer wird wie stark? Na, haben die Konservativen sozusagen das Sagen? Haben es die Liberalen? Haben es die Grünen? Oder überrennen die Rechten sozusagen? Alles jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen. Insofern ist das schon verdammt wichtig, weil das EU-Parlament ja bei allen Abstimmungen mit drin hängt. Wenn es darum geht, Lieferkettengesetz, ja oder nein, wirklich Verbrennungsmotor, endgültiges Aus, ja oder nein, Migrationsabkommen, ja oder nein, das Parlament hängt immer mit drin. Und je nachdem, wer da die Fäden zieht und da sozusagen stark ist, werden die Akzente gesetzt. Insofern geht es nicht nur um die Frage Spitzenkandidatin, EU-Kommission, wer wird da jetzt der Präsident der EU-Kommission oder die Präsidentin, wird wahrscheinlich Ursula von der Leyen werden, ne? Ist jetzt irgendwie erprobt im Amt. kennt die meisten Staats- und Regierungschefs, also das ist so mein Bauchgefühl, ihre Partei, die EVP, wird nicht ganz schwach absteigen, so. Aber es geht eben auch um das Parlament und da wird es um Neujustierung gehen. Also Europa hat ja diesen viel zitierten Green Deal. Wir wollen eben der erste klimaneutrale Kontinent werden bis 2050. Das war alles von Ursula von der Leyen angeschoben, 2019, als Man of the Moon Moment, in einer Phase, wo eine Greta Thunberg auf dem Höhepunkt ihres Ansehens war. Die Zeiten haben sich etwas geändert. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Europas liegen auf der Hand. Die Konkurrenzfähigkeit lässt nach. AI, all die Zukunftstechnologien, Quantencomputer etc. pp. Werden woanders vorangetrieben. Das heißt, die EU muss wirtschaftlich erfolgreicher werden. Deswegen wird es bei der nächsten Periode sozusagen, bei der nächsten EU-Kommission immer heißen Green Deal, aber immer auch unter marktwirtschaftlichen Aspekten. Diese Neujustierung wird kommen. Die spannende Frage wird sein, wie stark werden die Rechten, wenn man Marine Le Pen in Frankreich sieht, die sich versucht hat, vom Antisemitismusvorwurf zu befreien, ja, die nach dem Überfall auf Israel demonstrativ mit Juden auf die Straße gegangen ist, um salonfähig zu werden, die steht sehr stark da. Man kann gespannt sein, wie sich Ungarn, wie die abschneiden werden, die Orbán-Leute, die illiberalen Demokraten. Man kann gespannt sein, PiS-Polen, wie da gewählt werden wird. Und natürlich die AfD, die im Moment, ja, das ist ja bekannt, im Westen mit 20%, im Osten noch stärker. Also ich gehe davon aus, dass ein Viertel des zukünftigen Europäischen Parlamentes von Rechtskonservativen bis Rechtsradikalen sozusagen besetzt, also von Europagegnern besetzt wird.
Ja, das ist, also der letzte Satz, also erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich habe gerade so im Kopf so mitgeschnitten, dachte, Wahnsinn, wie viel spannende Sachen man innerhalb von 2 Minuten über Europa sagen kann. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Der letzte Satz insofern ja spannend, weil das der Unterschied natürlich zu nationalen Parlamenten ist, dass du in einem europäischen Parlament Menschen sitzen hast, vielleicht ein Fünftel, die überhaupt gar nicht mehr dafür sind, dass dieses Parlament existiert. Und das ist natürlich, jetzt könnte man sagen, gut, das ist bei Verfassungsgegnern immer der Fall. Aber das würde für Deutschland dann genauso gelten, dass man eigentlich auch das Parlament abschaffen will. Aber so weit will ich ja an der Stelle gar nicht gehen. Aber in Europa kann man ja wirklich sagen, die Positionierung der meisten rechten Parteien in Europa oder Rechtsaußenparteien zielt ja eigentlich darauf hin, diese, in Anführungsstrichen, EU als solches ja sowieso abzulehnen und auch abschaffen zu wollen.
Richtig, Michael, weil wir hier in Nordrhein-Westfalen im schönen Düsseldorf sitzen, nur eine Seitennote, also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, allein dieses Bundesland, das ja wirtschaftlich nicht unwichtig ist, hängt so von der EU ab, also von dem Binnenmarkt. 58% des Handels laufen über die EU. Nur ein kleiner Teil Richtung Asien, bei aller Wertschätzung für China, ja, noch ein deutlich geringerer Teil, ich glaube um 9% USA, also die EU ist der wirtschaftliche Dreh- und Angelpunkt. Allein hier in NRW knapp 500.000 Arbeitsplätze, die damit zusammenhängen. Also wenn wir das schreddern würden nach britischem Vorbild, was ja in der AfD nun mit dem Dexit sozusagen vorangetrieben wird, das wäre ein wirtschaftliches Desaster und ein politisches ohnehin. Und insofern ist diese Europawahl, alle ab 16 können mitmachen, auch Parteien unter 5% kommen ins Parlament, das sind ja die beiden Spezialitäten, die ist verdammt wichtig. Ja. Und nicht nur die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und so.
Ja. Ja, gut, also besser kann man das eigentlich nicht abschließen. 31 Minuten, Wahnsinn. Ralf, vielen Dank, da machen wir weiter und also bei mir sind es schon wieder so viele neue Gedanken im Kopf, wie es weitergehen kann thematisch. Okay. Und ich fand super, dass jetzt auch nochmal diesen Schwenk wirklich zu Europa gemacht zu haben, weil zum Erwachsenwerden vielleicht auch dazu gehört, sich auch um die hiesigen Themen zu kümmern und das machen wir einfach beim nächsten Mal.
Machen wir beim nächsten Mal und dann denken wir darüber nach, welche Auswirkungen ein Trump auf Europa hätte und wie er die Rechtsradikalen hier stärken würde.
Absolut, so machen wir es. Danke dir.
Bis dann.
Ciao.